ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Luzi Eckel.
Hallo, guten Morgen, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind. Syrien ist heute unser Thema, ganz exklusiv. Sie sind Fotograf, Sie sind Islamwissenschaftler und Sie haben Syrien ganz, ganz oft bereist. Welche Verbindung haben Sie zu Syrien? Können Sie es kurz mal beschreiben? Es sind viele, glaube ich.
Genau, insofern wird schon schwierig mit dem Kurz. Genau, nein.
Ach, wir haben auch ein bisschen Zeit.
Das ist schön, prima. Ja. Sie sagten ja gerade, ich bin auch Islamwissenschaftler. Das habe ich mal studiert, vor langer Zeit, in Hamburg überwiegend. Und im Rahmen dieses Studiums geht man auch mal ins Ausland. Viele gehen nach Kairo, einige gehen nach Damaskus. Ich hatte mich damals für Damaskus entschieden, weil ich nichts von Syrien, nichts von Damaskus wusste, aber natürlich Damaskus immer schon so einen bestimmten Klang hatte. Und so bin ich dann 1993 nach Damaskus zum ersten Mal gereist und habe dort am Goethe-Institut meine ersten arabischen Gehversuche gemacht. Und seither bin ich mit diesem Land verbunden, habe es häufig bereist, eine Zeit lang auch mal in Damaskus gelebt. Und insofern habe ich dann auch, ja, kann man wirklich sagen, seit mittlerweile über 30 Jahren dieses Land begleitet, auch fotografisch, journalistisch, auch mit zwei großen Buchprojekten. Und insofern hat mich das natürlich tief bewegt, was dann am 8. Dezember letztes Jahres passiert ist.
Ja, da ist nämlich das Regime gestürzt worden. Dieses Datum wird damit auch für immer wahrscheinlich in Verbindung bleiben. Ja. Nach 50 Jahren Diktatur. Da haben Sie natürlich eine ganze Weile auch gar nicht mehr dort, waren Sie gar nicht mehr dort, weil Sie nicht mehr hingefahren sind während des Krieges. Warum eigentlich nicht? Also kam das für Sie nicht in Frage, als Reporter, als Fotograf dort auch dort zu sein während des Krieges?
Ich bin ja zwar Fotojournalist, aber ich bin kein Kriegsreporter. Und das ist schon nochmal so eine ganz eigene Branche im Journalismus. Dafür muss man auch ausgebildet sein. Und das war auch zugegebenermaßen nie wirklich mein Ziel, Kriegsreporter zu werden. Ich habe in meiner journalistischen Arbeit eigentlich versucht, immer den Fokus eher so auf das Alltagsleben zu konzentrieren. Also die arabische Welt, die islamische Welt, der islamische Kulturkreis wird ja meistens eher so in Extrem wahrgenommen. Es ist entweder so eine Art Traumbild, so. Ich sage das so ungern, dieses Wort, weil es so ein abgelutschtes Klischee ist. Aber so diese Traumwelt aus Tausend einer Nacht. Und auf der anderen Seite ist es immer eine Region, in der viel Krieg und Konflikte herrschen. Beides stimmt, beides ist richtig. Aber das, was dazwischen ist, das, was den Alltag der Menschen in diesen vielen Ländern, in diesem vielfältigen Kulturraum ausmachen, das kam und kommt nach meiner Wahrnehmung immer ein bisschen zu kurz. Und daraufhin habe ich meine Arbeit gerichtet. Und deswegen bin ich kein Kriegsreporter und bin auch deswegen während des Krieges nicht nach Syrien gereist.
Aber für jemanden, der so viele Verbindungen hat, ich glaube, der Kriegsbeginn damals ist ja auch schon 15 Jahre jetzt bald her, war ein ziemlicher Schock. Gab es so ein Momentum, an dem Sie geglaubt haben, oh Mensch, das kann doch nicht sein, ich muss da mal hingehen und gucken, ob das wirklich stimmt?
Ja, natürlich. Ich war ja am 17. März 2011 zum letzten Mal in Syrien.
Also ganz kurz vor Ausbruch des
Kriegs. Kurz vor Ausbruch der Demonstration. Demonstrationen und der Unruhen, die damit entstanden sind. Und ja, natürlich, ich bin dann zurückgereist. Das war ja auch alles in dieser Zeit des sogenannten arabischen Frühlings, wo sich ja politisch einiges bewegte in der arabischen Welt. Und da waren Ben Ali, der Diktator in Tunesien, gestürzt, Mubarak in Ägypten, in Libyen, ging schon heiß her. Und da war es natürlich auch naheliegend, dass vielleicht auch in Syrien etwas passiert. Aber das war ein bisschen bizarr, weil ich dann im März, als ich noch dort war, auch mit syrischen Freunden gesprochen habe und auch gesagt habe, wie ist es bei euch hier so in Syrien? Rechnet man da auch damit? Und da hieß es immer, und das haben wirklich die Syrer auch aus vollster Überzeugung gesagt, du mach dir keine Sorgen, bei uns in Syrien, was soll denn da passieren? Und so bin ich ja wieder nach Hause geflogen und war der festen Überzeugung, das wird nicht so weit kommen. Und dann ging es einige Tage später schon los und dann entstand daraus dieser schlimme, über so viele Jahre andauernde Krieg. Und ja, natürlich habe ich immer mal gedacht, ich müsste da eigentlich mal hin, aber es ist einfach schlicht zu gefährlich. Also das, ja.
Herr Eckel, wie sehen die aus, diese Erinnerungen an ein Land ohne Krieg?
Sehr vielfältig. Und das war auch genau meine Absicht mit dieser Live-Reportage. Also um sich vorzustellen, ich stehe dann auf der Bühne, zeige meistens in recht großen Sälen auf einer sehr großen Leinwand meine Fotos und erzähle dazu aus dieser Zeit vor dem Krieg. Ich habe dann sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass ja natürlich seit 2015 durch die vielen Flüchtlingsbewegungen, bei denen ja auch sehr viele Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gekommen sind, viele Menschen in Deutschland nicht viel über Syrien wissen. Und da ich das Land ja etwas länger kenne, habe ich dann zusammengetragen, was ich in diesen ganzen Jahren in Syrien erlebt habe. Ich bin ja auch viel rumgereist in dieses Land, habe viele Menschen getroffen, habe die Vielfalt, die religiöse, die ethnische Vielfalt kennengelernt und habe dann das auf die Bühne gebracht, um zu versuchen, ein bisschen vielleicht Brücken bauen zu können, weil ja dann doch so viele Syrer bei uns lebten und leben und viele aber mit dem Land nicht viel anfangen konnten. Und das hat viel, viel Spaß gemacht. Und ich war auch ganz überrascht, wie groß das Interesse war, diesen Vortrag zu sehen.
Ich glaube, Sie hatten über 30.000 Menschen da inzwischen, schon dort in diesen Vorträgen. Was zeigen Sie da? Also was ist das für ein Land gewesen? Können Sie uns da mal mitnehmen hin? Weil viele werden nie, die früher nicht da waren, nie mehr die Gelegenheit haben, diese Erinnerungen, die Sie zusammenfassen, auch in Ihrem Vortrag, selber sich einen Eindruck davon zu verschaffen. Deswegen müssen wir uns jetzt auf Ihre Erzählung verlassen, Herr Jäckel.
Ich beginne meistens den Vortrag, oder nicht meistens, sondern in der Regel mit Damaskus, weil das ja eine der ältesten Städte der Welt ist. Also seit rund 6.000 Jahren leben ununterbrochen Menschen in Damaskus. Und wenn man sich ja mal anschaut, wo Syrien liegt geografisch, mitten im nahen Mittleren Osten, dann kann man schnell verstehen, dass das immer schon ein Durchzugsland verschiedenster Kulturen, Religionen, Ethnien gewesen ist. Und diese kulturelle, religiöse Vielfalt, die ist bis heute spürbar in Syrien. Und genau das zeige ich ja so ein bisschen. Also beispielsweise gehe ich dann auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern durch das christliche Viertel von Damaskus. Ich erzähle ihnen etwas von Paulus, dem Apostel Paulus, mit dem berühmten Damaskus-Erlebnis, von dem alle schon mal gehört haben, aber vielleicht gar nicht so wirklich präsent haben, dass das ja tatsächlich in Syrien geschehen sein soll, in Damaskus.
Mhm. Einen der größten Weihnachtsbäume gibt es da, glaube ich, auch. Ne? So einen riesen Tannenbaum.
Ja, das stimmt.
Der
mitten
in Damaskus steht.
Ja, ich war jetzt gerade auch während der Weihnachtszeit in Syrien. Und genau, da ist manchmal in den Gassen des christlichen Viertels, auch in den Geschäften, ist noch weihnachtlicher geschmückt als bei uns. Das kann man sich ja fast manchmal gar nicht vorstellen, aber das ist so. Mhm. Genau, und das zeige ich ja so ein bisschen auf. Und das hat auch viel Spaß gemacht, weil ich dann immer auch an den Reaktionen der Zuschauer gemerkt habe, dass das ein Bild ist, das niemand wirklich vor Augen hat. Und damit will ich auch so ein bisschen aufzeigen, wie unendlich tragisch das auch für viele Syrerinnen und Syrer im Land selbst, aber natürlich auch bei uns hier in Deutschland ist oder generell auch in Europa, was die Menschen in ihrem Land verloren haben. Nun ist nicht alles zerstört worden, aber leider natürlich sehr, sehr vieles. Und ja, diese Vielfalt aufzuzeigen, das ist auch aus meiner Sicht dann sehr wichtig.
War das eigentlich für jemanden wie Sie, der so viel dort war, auch viele Menschen dort hat, ein schmerzhaftes Ereignis? Also ich will das jetzt gar nicht gleichsetzen mit dem, was natürlich Syrerinnen und Syrer dabei empfinden, wenn sie jetzt an ihr Land denken, das 15 Jahre Krieg hinter sich hat. War es für Sie auch schmerzhaft, dass Sie so lange nicht hinfahren konnten?
Ja, natürlich, natürlich. Also weil ich tatsächlich mit diesem Land ja wirklich tief verbunden bin, eben auch schon so lange. Und wenn Sie auch Freunde dort haben, und dann feststellen, dass dort ein schlimmer Krieg ausbricht, von dem ja niemand dachte, dass er so lange anhält und zu so viel Leid und Zerstörung führen würde. Das nur von außen betrachten zu können, trotzdem immer noch, soweit es geht, Verbindungen halten zu können in diesem Land über Freundschaften, natürlich schmerzt das sehr. Und das hat mir selbst auch nochmal so gezeigt, wenn es für mich schon so schmerzvoll ist, obwohl es ja nicht wirklich mein Land oder meine Heimat ist, zu der ich aber trotzdem eine tiefe Verbundenheit habe, wie muss es erst für die Menschen selbst sein, die ihre Heimat verlassen mussten und sich hier etwas Neues vielleicht aufgebaut haben, immer diese Sehnsucht in sich tragen, in ihr Land zurückkehren zu wollen. Natürlich, ja.
Der 8. Dezember 2024, das ist das Datum, das mit dem Sturz des Regimes verbunden bleiben wird in Syrien. Da wurde das Regime von Machthaber Bashar al-Assad gestürzt. Lutz Jäckel ist bei uns, ein Fotograf und Islamwissenschaftler. Sie haben viele, viele Verbindungen nach Syrien. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Das war ja nicht ganz der Tag, sondern eigentlich muss man sagen, der Abend vorher,
das stimmt,
wo sich alles zusammenbraute.
Ja, die Tage davor, muss man ja sagen. Ne? Also sozusagen diese Rebellengruppen so langsam von Aleppo über Hama, Homs immer weiter nach Süden vorrückten. Da habe ich das tagelang verfolgt, fast ungläubig, weil ich gar nicht glauben konnte, wie schnell das alles geht. Das hat ja auch niemand mehr für möglich gehalten. Das kam mir dann doch auch recht überraschend und sehr plötzlich alles. Ging dann alles sehr schnell.
Also Syrien und war ja auch ziemlich aus dem medialen Fokus raus.
Total, total.
Und irgendwie herrschte
leider
dort auch so eine Art Grabesruhe, könnte man fast sagen.
Das war eigentlich das Tragische, genau. Der Krieg war ja und ist ja bis heute noch nicht ganz vorbei, aber genau überdeckt durch andere Krisen und Kriege dieser Welt, allen voran auch durch den schlimmen Krieg in der Ukraine, wurde der Krieg in Syrien gar nicht mehr wahrgenommen. Und insofern, genau, kam das plötzlich wieder ganz schnell in den medialen Fokus. Ich habe das auch rund um die Uhr verfolgt und ich weiß noch bis heute, ich bin am 7., also am Samstag, den ganzen Tag hing ich da an den Nachrichten, bin dann irgendwann ins Bett, weil ich todmüde war und dachte, es könnte sein, wenn ich morgen früh zum ersten Mal aufs Smartphone schaue, dass dann da die Nachricht aufploppt. Und genau so war es dann auch. Ich bin morgens aufgewacht, der erste Griff zum Smartphone, dann stand dann Bashar al-Assad nach Moskau geflohen.
Nachts um 4, nachts um 5 kam diese Nachricht.
Ja, unfassbar. Und ich habe erstmal geheult. Ich habe wirklich geheult, weil ich das nicht glauben konnte, dass das wirklich passiert. Und dann auch in dieser Geschwindigkeit. Und das war auch ein unglaubliches Glücksgefühl, das zu erleben, dass es tatsächlich doch noch jetzt stattfindet. Und ja, dann hing ich danach wie vor weiter an den ganzen Medien und wirklich, ich glaube, am selben oder am nächsten Tag hat mich dann auch ein langjähriger Freund aus Syrien kontaktiert, den ich über Jahre kaum mehr oder wo wir kaum in Kontakt waren, weil es eben wieder ging, Menschen zu kontaktieren, weil das Regime gestürzt war. Und das war ein unfassbarer Moment.
Wie schnell haben Sie denn beschlossen, danach dann zu sagen, also ich packe jetzt meine Sachen, ich fahre da jetzt hin. Also die Aufregung kann man ja richtig spüren jetzt hier an der Stelle.
Ja, natürlich.
Sie sind dann hin und her getigert, aber wann haben Sie gesagt, so ich muss da jetzt sofort hin?
Einige Tage später, weil, was wir vorhin schon kurz besprochen hatten, ich bin ja kein Kriegsreporter. Und mir war schon klar, ich kann da nicht sofort hin, solange nicht klar ist, ob die Lage sich stabilisiert, inwieweit die Lage sicher ist. Ich habe dann ein paar Tage gewartet, aber dann ergab sich sehr schnell, dass es sich offenbar stabilisiert. Ich habe dann den guten Freund von mir in Damaskus kontaktiert und gesagt, hör mal, wie sieht's denn vor Ort aus? Und er meinte, du, das ist alles ruhig hier. Ich habe dann Kollegen, unter anderem auch den Spielkorrespondenten Christoph Reuter kontaktiert, der schon vor Ort war, der ist direkt dahin. Und er hat auch gesagt, du, es ist alles safe. Und dann habe ich meine Tasche gepackt und dann sind wir los. Also wenige Tage nach dem Sturz. Ich konnte es dann auch nicht mehr, ich habe es nicht mehr ausgehalten, das von der Ferne zu beobachten. Ich habe gesagt, nein, ich muss da jetzt hin. Und dann haben wir das gemacht.
Wie haben Sie es bewerkstelligt? Also, weil hinfliegen kann man nicht. Der internationale Flughafen ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, immer noch geschlossen.
Nee, mittlerweile ist er geöffnet. Also, ja, es gibt erste internationale Flüge. Aber zu der Zeit gab es die noch nicht, genau. Wir sind dann nach Beirut geflogen. Und von Beirut aus sind wir dann abgeholt worden von einem Taxifahrer, den wiederum der Freund von mir, Amir, den ich seit über 20 Jahren kenne, besorgt hat. Der hat uns am Flughafen Beirut abgeholt und sind dann von Beirut über die Gebirgszüge durch die Beka-Ebene Richtung Damaskus gefahren. Eine Strecke, die ich tatsächlich sehr, sehr gut kenne, weil ich die früher häufig gefahren bin. Ich bin häufig zwischen Damaskus und Beirut hin und her gependelt.
Das war früher ein Sonntagsausflug.
Sozusagen, ja genau. Das ist gerade Luftlinie 100 Kilometer. Man brauchte damals 1,5-2 Stunden mit dem Taxi, inklusive Grenzübertritt. Ja genau, ich habe damals manchmal früher auch Ausflüge gemacht von Damaskus nach Beirut. Also diese Strecke war mir sehr vertraut und wirklich in diesem Taxi zu sitzen auf dem Weg nach Syrien, das war ein surreales Erlebnis, weil ich das nicht für möglich gehalten habe. Noch vor Tage davor habe ich ja noch gesagt, Mensch, also wie lange wird das noch wohl dauern? Viele Jahre vermutlich, bis man wieder nach Syrien reisen kann. Und plötzlich sitze ich im Taxi auf dem Weg nach Damaskus. Mhm. Unglaublich.
Ja, sprechen wir über Ihre Reise nach Syrien, die Sie gemacht haben, direkt nach dem 8. Dezember, direkt nach dem Sturz des Assad-Regimes. Da gab es ja einige Journalistenteams auch, die dann direkt rein sind nach Syrien, von dort berichtet haben. Das hat in Deutschland natürlich auch ein großes Interesse geweckt, zu sehen, was ist da jetzt los in dem Land. Wie war das? Also Sie sind ja mit dem Taxi abgeholt worden und dann reingefahren. Was war das für ein Gefühl? Was gab es da für Eindrücke?
Ein unglaubliches Glücksgefühl. Also wir sind mit einem syrisch-libanesischen Taxifahrer rübergebracht worden über die Grenze. Und libanesische Grenze, noch ganz normaler Grenzposten mit Ausreisestempel. Wir hatten ja vorher am Flughafen Einreisestempel bekommen, also ganz normales Prozedere. Dann fährt man rüber durch Niemandsland. Und dann kommt man plötzlich an die syrischen Grenzposten, an denen niemand mehr stand. Und das war ein unglaubliches Bild, das zu sehen, dass plötzlich die Posten alle verlassen waren. Bilder von Bashar al-Assad, dem Präsidenten, Hafez al-Assad, seinem Vater, dem damaligen Präsidenten und Diktator, auf dem Boden zerkratzt, zerschossen, zerstört. Und das war ein surreales Bild. Und dann sind wir rübergefahren und waren plötzlich in Syrien. Und dieses Bewusstsein, dass wir jetzt plötzlich wieder in Syrien sind, das war natürlich großartig. Und dann sind wir weitergefahren nach Damaskus und dann war es schon so, wie man sich das manchmal auch mehr aus den Kriegszeiten vorstellt, dass dann tatsächlich links und rechts immer wieder mal auch Panzer zu sehen waren, die zerschossen waren, zerbombt waren, überhaupt Militärfahrzeuge. Also man merkte schon, dass wir hier in eine Region reinkommen, in denen vor einigen Tagen noch zum Teil heftige Kämpfe stattgefunden haben. Und dann waren wir in Damaskus.
Was war, also sind Sie dann nach Damaskus gefahren, ja, und haben Ihren alten Freund Amir wieder getroffen, den Sie lange nicht gesehen hatten. Wie war das?
das, wie soll man das beschreiben? Also das war, wir kennen uns seit über 20 Jahren und wir hatten auch in den letzten Jahren nur ganz, ganz wenig Kontakt aus Sicherheitsgründen, weil Amir von meiner Arbeit auch wusste, mit meinem Buchprojekt, mit meiner Live-Reportage, in der ich mich ja dann auch sehr, sehr kritisch gegen Ende vor allen Dingen bei meinem Vortrag gegen das Regime positioniere. Und er wusste das und damit war für uns beide auch klar, wenn wir Kontakt halten, sei es nur per E-Mail oder über Social-Media-Kanäle, das könnte ihn und seine Familie in Gefahr bringen. Und deswegen haben wir auch den Kontakt der letzten Jahre fast abgebrochen.
Haben Sie denn hier mal Kontakt gehabt zu diesem Regime, dass vielleicht irgendwie mal signalisiert wurde, was machen Sie da eigentlich?
Ja, es gab mal bei einem meiner Auftritte in den letzten Jahren hier in Deutschland ein etwas bizarres Erlebnis, dass am Ende des Vortrages ein älterer Herr zu mir kam, von dem ich sage es mal so augenscheinlich, vermutet habe, Syrer, der mich ansprach und sagte, Herr Jeckel, also das, was Sie hier erzählen in dieser Live-Reportage, das ist ja hochinteressant, wunderschön. Ich habe gesagt, das freut mich, dass Sie das so sehen. Er sagte jetzt zu mir, wissen Sie eigentlich, dass man Ihren Namen auch auf der syrischen Botschaft in Berlin kennt? Und dann habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht, aber danke für den Hinweis. Und mir ist erst tatsächlich hinterher klar geworden, was er damit wohl sagen wollte. Er sagte nämlich dann wirklich, das sollten Sie wissen, und verabschiedete sich, ein sehr höflicher älterer Herr. Das war natürlich schon eine Art Warnung. Also das klar war, also man kennt mich auf der Botschaft und das war sozusagen jetzt meine Verbindung. Das ist auch nur eine Mutmaßung, nicht? Nur eine Mutmaßung, dass ich wahrscheinlich auch in das Land hätte gar nicht mehr einreisen können.
Also hatte Amir im Grunde recht mit seiner Einschätzung.
Absolut.
Es ist besser, wenn sie keinen Kontakt haben.
So
bedeutet
ist
aber, dass sie sich mehrere Jahre auch nicht gehört haben.
So ist das. Und einen Tag nach dem Sturz des Regimes kontaktiert er mich über WhatsApp und schreibt: Hallo Lutz, hier ist Amir. Wie geht's dir, mein Freund? Also, das war unglaublich. Und dann sind wir halt dahin hingefahren und er hat uns auch gleich eingeladen zu seiner Familie. Wir haben die ersten Tage auch bei ihm gewohnt. Ich spreche mal von wir, weil meine Freundin Nadine Punks und ich, die Schriftstellerin, auch zusammen unterwegs waren. Und ja, dann waren wir an seinem Haus und dann steht der Amir mit seiner Familie und wir fallen uns in die Arme und natürlich fließen da die Tränen. Vor lauter Glücksgefühlen, dass wir uns wiedersehen.
Es war ja tatsächlich so, dass Amir, glaube ich, auch mit dem Regime Schwierigkeiten hatte, kann
das
sein?
Ja, das ist richtig. Ja. Der ist noch 2024, also im vergangenen Jahr, 4 Monate inhaftiert gewesen im Palästinengefängnis, im sogenannten Palästinagefängnis in Damaskus. Und ist dann glücklicherweise wieder freigekommen. Aber natürlich haben diese 4 Monate Gefängnis ihn auch ein Stück weit traumatisiert und hat uns dann auch in Syrien, also in Damaskus, dieses Gefängnis gezeigt. Wir konnten dann ja dorthin, hat uns seine Zelle gezeigt, hat uns von seiner Haft erzählt. Und das war noch im vergangenen Jahr. Ja.
Sie waren in Syrien kurz nach dem Sturz des Assad-Regimes und haben da ihren Freund Amir wieder getroffen. Sehr emotionale Begegnung, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben gerade vor 11. Ist er dann mitgekommen eigentlich, als Sie weiter unterwegs waren?
Ja, ist er. Mein Arabisch ist leider so ein bisschen eingerostet und er hat uns dann die ersten Tage auch begleitet. Er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Daher kennen wir uns auch. Ich habe ja mal während des Studiums vor langer Zeit als Studienreiseleiter in Syrien gearbeitet und Amir war häufiger mein Local Guide. Er hat viele Jahre in Berlin gelebt, deswegen ausgezeichnet spricht er dann Deutsch und hat uns begleitet. Und das war auch ganz gut, weil wir ja mit vielen Menschen auch gesprochen haben an den verschiedensten Orten und er dann eben auch bei der Übersetzung ein bisschen helfen konnte, wenn ich nicht weiterkam.
Und er war einer derjenigen, die während des Krieges bewusst auch im Land geblieben sind.
Ja, genau. Ich habe ihn auch gefragt, habt ihr denn jemals daran gedacht, das Land zu verlassen? Er sagte, nee, das kam für uns nicht in Frage, für ihn und seine Familie. Er hat eine Frau und 4 Kinder und hat gesagt, nein, wir wollten da bleiben. Sie haben auch ein bisschen, oder sie leben ein bisschen außerhalb von Damaskus. Das war in den Jahren 2012, 2013 auch eine hoch umkämpfte Region. Danach wurde es etwas ruhiger in der Region um Damaskus herum, bevor es dann 2015, 16 wieder aufflammte, auch mit diesen schlimmen Angriffen auf die Vorstädte. Aber die lagen wieder mehr im Norden von Damaskus, Duma, Harasta, ist einer genannt. Und da haben wir uns auch die Zerstörungen angesehen.
Sie haben gesagt, dass Amir auch im Gefängnis saß und Sie haben sich diese Gefängnisse, die ja viele von denen inzwischen aufgelöst sind und leer sind, die da konnten Sie auch rein und haben dort auch vieles dokumentiert, was da jetzt zu sehen ist. Was waren das für Erlebnisse, die Sie da hatten? Also Sidnaya ist ja so ein Synonym für das größte Foltergefängnis des Assad-Regimes.
Einer der schlimmsten Orte, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wir sind nach Sidnaya gefahren, genau. Und wenn man da hinkommt, ist das schon mal sehr, sehr bedrückend insofern, als man schon am Eingangsbereich ganz viele Bilder sieht von vermissten Personen, also wo Angehörige diese Zettel aufhängen in der Hoffnung, dass irgendjemand Hinweise auf die Vermissten hat. Man kommt in den Eingangsbereich hinein, in so einem Vorhof, da liegen zigtausende von Zettel auf den Boden, die wahrscheinlich in den Anfangs, also in den ersten Tagen nach dem Sturz des Regimes aus den Büros rausgerissen worden sind, weil die Angehörigen sich irgendwelche Informationen erhoffen auf ihre Vermissten. Mhm. Wir haben es auch gesehen, wie die Menschen da einfach einen Zettel greifen, wahllos, und hoffen, dass sie da vielleicht irgendwie einen Namen finden, der ihnen weiterhilft. Natürlich völlig aussichtslos. Und da sieht man auch diese Verzweiflung, diese Tragik. Und dann sind wir rein in dieses Gebäude, und das ist, also diese Unmenschlichkeit, diese Brutalität, die einen da entgegenschlägt, wenn man selbst bei einem verlassenen Gefängnis sieht, wie die Menschen dort eingekerkert waren in größere Zellen, in denen hunderte von Häftlingen inhaftiert waren. Wir sind in den Kellergewölben gewesen mit den Einzelzellen, die wirklich nur 1-2 Quadratmeter groß waren, völlig verdreckt. Da haben Menschen zum Teil Jahre verbringen müssen. Und das zu erleben vor Ort, macht diese ganze Brutalität des Regimes nochmal auf besonders perfide Weise deutlich.
Wir haben ja die Bilder jetzt zu sehen bekommen. Man muss dazu sagen, für uns ist es jetzt in der breiten Öffentlichkeit neu. Aber die Erkenntnis, dass dort gemordet und gefoltert wird, die ist nicht so neu. Und dazu kam auch eine Frage von Wolfgang Dettling aus Amzell. Der fragt, wie Sie zu dem Buch Codename Cäsar von der französischen Journalistin Le Cesne stehen, wie Sie es einschätzen. Weil er hat dieses Buch, also Herr Dettling hat dieses Buch 2015 gelesen. Es geht um den syrischen Leichenfotografen Cäsar, Codename, der dann aus Syrien geflohen ist und diese Bilder auch als Beweise mitnehmen konnte.
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir, genau, eigentlich seit 10 Jahren kennen. Cäsar war ein Militärfotograf, der die Leichen fotografieren musste in den verschiedensten Gefängnissen und ist dann nach 2 Jahren Dokumentation, in Anführungszeichen, dann geflohen und hat mehr als 50.000 Fotos außer Landes schmuggeln können und hat dann zusammen mit dieser französischen Journalistin diese Bilder publiziert. Und das wirklich Bewegende ist auch, dass eben Cäsar sich vor etwa 2 Wochen in einem Interview mit dem arabischen Nachrichtensender Al Jazeera zu erkennen gegeben hat. Man wusste bis vor 2 Wochen nicht, wer er eigentlich ist. Er lebt also seit einigen Jahren im Exil in Frankreich. Und diese Fotos haben erstmalig die Brutalität des Assad-Regimes, die Foltermethoden gezeigt auf diesen Fotos. Und ja, eben, man wusste eigentlich seit 10 Jahren schon von der Brutalität dieses Regimes. Nur, es hat niemanden groß interessiert.
Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie auf Ihrer Syrienreise im Dezember jetzt gerade auch viele, viele Dinge dokumentieren konnten und die eben auch sehr, sehr schrecklich sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch Tadamon, also ein Viertel in mitten in Damaskus, eigentlich jetzt synonym inzwischen für ein Massaker, das dort passiert ist. Dort waren Sie und haben Menschen auch getroffen. Was haben Sie da erlebt?
Ja, das war wirklich verstörend, weil Tadamon ist ein Stadtteil von Damaskus im Süden gelegen. Dort fand 2013 ein fürchterliches Massaker statt. Da haben Assad-Schergen wahllos Zivilisten erschossen. Und davon gibt es ein Video, das wurde 2020 geleakt. Offensichtlich von einem Rekruten, der Kopien machen sollte von diesen Videos. Man hat also diese ganzen Verbrechen ja auch noch dokumentiert. Das ist ja auch das Perfide an diesem ganzen System. Und dieser Rekrut hat dann diese Videos gesehen und hat die auch geschmuggelt und dann wurden die geleakt. Und deswegen wusste man seit 2020 von diesem Massaker in Tadamon. Wir sind dorthin gefahren, weil wir das dokumentieren wollten, beziehungsweise einfach uns ein Bild vor Ort machen. Und das Perfide auch darin war, oder auch das Verstörende, man steigt da einfach aus dem Auto aus. Wir wussten nicht ganz genau, wo wir hin müssen, weil wir nur wussten ungefähr, wo das ist. Und dann fragt man irgendjemanden auf der Straße nach diesem Massaker, das da vor einigen Jahren stattgefunden haben soll. Und dann sagt jemand so, ja natürlich, da hinten soll ich euch dahin bringen. Und man kann also fragen, wie man möchte in diesem Stadtteil. Jeder weiß von diesem Massaker, beziehungsweise es gab wohl auch mehrere. Und dann haben wir Angehörige getroffen, die bei diesen Massakern in diesen Jahren 2013 Angehörige verloren haben.
Können Sie kurz beschreiben, was sich da zugetragen hat in etwa?
Offensichtlich wurden an militärischen Checkpoints wahllos vornehmlich Männer und auch junge Männer und offenbar sogar Kinder herausgefischt. Und die wurden einfach erschossen, als Abschreckung. Das war ja das System Assad, dass man Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreitet hat. Und das war eines der perfidesten und brutalsten Formen, dass man einfach wahllos Menschen herausgegriffen hat. Tadamon war so ein Stadtteil, in dem es auch viele Kämpfe gab. Da waren verschiedenste Rebellengruppen, die auch gegen Assad-Truppen gekämpft haben. Und dann haben sozusagen Assad-Schergen ein Exempel statuiert und haben eine große Grube ausgehoben und haben einen Mann nach dem nächsten in diese Grube hineingestoßen und einfach wahllos erschossen. Dieses Video kursiert im Internet, ich habe das Video gesehen. Also da kann man wirklich an der Menschlichkeit oder an der Menschheit verzweifeln, wenn man diese Brutalität sieht. Vor allem, was besonders verstört, ist diese Selbstverständlichkeit und diese Routine, mit der diese Menschen, diese Männer erschossen worden sind. Also an dem man dann sehen kann, das machen die nicht zum ersten Mal.
Sie haben da Menschen getroffen, die dort leben. Sie haben Kinder dort auch getroffen, die dort leben. Die auch, ich habe ein Foto gesehen, das sie gemacht haben, die dann die Knochen der Ermordeten einfach in der Hand halten, die da verscharrt wurden. Wie haben Sie die Menschen dort erlebt? Was macht sowas mit Menschen?
Ich glaube, das wird sich erst in den nächsten Jahren wirklich zeigen, was das mit den Menschen gemacht hat. Was wir festgestellt haben, ist einerseits, dass die Menschen jetzt zum ersten Mal nach Jahrzehnten der Unterdrückung frei sprechen können. Wenn man dort unterwegs ist und die Menschen merken, dass man Journalist ist, das dokumentiert, auch mit der Kamera, dann erzählen die Menschen sofort ihre Geschichte. Und so sind wir auch sehr leicht an diese Geschichten gekommen, weil die Menschen einfach erzählen und sich diese Trauer, diese Wut, diese Frust, die Traurigkeit von der Seele sprechen wollen. Und einerseits und andererseits ist das auch ein bisschen verstörend, wenn man sieht, wie die Menschen einem nonchalant einem Videos zeigen von diesen Verbrechen. Eben auch, wie Sie gerade sagten, die Kinder, die da ankommen mit Knochen in den Händen, die da irgendwo rumlagen. Und ich will nicht sagen, dass die Kinder damit gespielt haben, aber es war für sie selbstverständlich, die einfach aufzugreifen und uns Journalisten zu zeigen, als sei das schon fast etwas Selbstverständliches. Also eine Gewalterfahrung, die wahrscheinlich sich tief eingräbt. Und welche Folgen das auch wirklich haben wird, das werden wir wohl auch erst in den nächsten Jahren erleben.
Ja, schätzungsweise 200.000 Syrerinnen und Syrer gelten aktuell als vermisst. Sie haben es vorhin erzählt, als Sie in Zidnaya waren, die Zettel, die überall rumliegen, zerrissen, die Listen, die geführt wurden von den Wächtern dort, das wären natürlich alles Dinge gewesen, mit denen man hätte aufklären können. Wie schwer, also Sie sind ja auch Teil der Aufklärung durch Ihre Bilder, die Syrer, die das auf ihren Handys haben, jemand wie Cäsar, über den wir gerade gesprochen haben, all das sind Puzzleteile. Mhm. Wie lange wird das dauern, bis man das Ausmaß erkennen wird, des ganzen Verbrechens und vielleicht auch so eine Art Aufarbeitung machen kann? Was glauben Sie?
Ich glaube, das wird viele, viele Jahre dauern und ich glaube auch, dass das ganz, ganz entscheidend sein wird für das neue Syrien, dass man diese Verbrechen, soweit es geht, aufarbeitet. Aufklären ist wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Man wird wahrscheinlich an die eigentlich Verantwortlichen gar nicht mehr herankommen. Aber da muss auf jeden Fall viel passieren und da, weil wir gerade davon sprachen, genau, die Fotos von Cäsar beispielsweise haben ja auch ganz entscheidend dazu beigetragen an der juristischen Aufarbeitung. Es gibt ja selbst in Deutschland durch das sogenannte Weltrechtsprinzip Prozesse, die gegen Schergen des Assad-Regimes geführt worden sind, am Oberlandesgericht in Koblenz, wo es auch zur ersten Verurteilung gekommen ist. Da waren unter anderem diese Fotos auch schon Teil der juristischen Aufarbeitung und ja, ich glaube, solche Arbeiten, die wir dann vielleicht auch leisten können, können vielleicht einen Beitrag dazu leisten. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch für viele Syrerinnen und Syrer. Das haben wir einfach auch gemerkt, dass die Menschen auch wollen, dass man davon erzählt und auch berichtet, damit die Welt davon erfährt.
Schätzungsweise um die 90% der syrischen Bevölkerung leben an oder unterhalb der Armutsgrenze. Fotograf Lutz Jäkel in SWR1. Leute, Sie haben das Land kurz nach dem Sturz des Assad-Regimes bereist. Wie zeigt sich denn diese Armut, wenn man da unterwegs ist?
Sehr deutlich, leider. Wir waren ja auch die ersten Tage vor allem Dingen, oder wir waren ja überwiegend bei dieser Reise in Damaskus, aber auch im Umland, sind nach Homs gefahren. Und man sieht sehr, sehr viele bettelnde Menschen in den Straßen, in den Gassen, auch Kinder vor allem Dingen. Kinder, die entweder betteln oder die Blumen verkaufen, die Scheiben putzen an Autos, an Kreuzungen. Und natürlich, augenscheinlich, auch durch die massive Zerstörung. Ich bin ja oft immer auch gefragt worden, auch bei meinen Vorträgen, wie viel denn von dem, was ich da von dem Vorkriegs-Syrien zeige, eigentlich noch existiert. Da kann man bei Damaskus sagen, die Kämpfe waren ja überwiegend im Zentrum von Damaskus. Die Kämpfe waren überwiegend im Umland. Das habe ich über Jahre erzählt, weil ich es so selbst erzählt bekommen habe, weil ich auch selbst recherchiert habe und habe mir jetzt vor Ort tatsächlich ein Bild machen können. Und genauso war das auch. Also wenn man durch die Altstadt von Damaskus läuft, hat sich zumindest auf den ersten Blick gar nicht so viel verändert. Was ja eines auch ganz schön war, also dass man tatsächlich durch den Souq al-Hamidiyya läuft, man läuft an der Umayyaden-Moschee vorbei, man geht in die Umayyaden-Moschee, man läuft durch die christliche Altstadt, überhaupt durch die Altstadt. Das sieht fast so aus, wie ich das vor 15 Jahren zum letzten Mal erlebt habe. Mhm. Eigentlich sehr schön, das zu sehen.
Man muss aber auch sagen, dass dieser Punkt und dann vielleicht noch ein Teil an der Mittelmeerküste, der sozusagen unter Assads Einfluss permanent stand, dass das wohl die einzigen beiden Regionen sind, die recht unberührt sind.
Genau, sobald man nämlich auch ein bisschen, wir haben vorhin von Tadamon gesprochen, auch da sind Großteile des Stadtviertels zerstört. Und wenn man, wir sind dann auch hier nach Homs gefahren, und sobald man wenige Kilometer die Stadtgrenze Richtung Norden verlässt, kommt man an den Stadtteilen Hrasta und dann in der Vorstadt Duma vorbei. Und da kann man von der großen Autobahn, die ja dann Richtung Norden führt, über Homshammer nach Aleppo, sieht man schon von der Autobahn aus nicht nur zerstörte Häuser, man sieht komplett zerstörte Wohnviertel. Und die sind vor allen Dingen in den Jahren 2015, 16, als ja vor allen Dingen auch Russland sich sehr stark einmischte in den fürchterlichen Krieg auf Seiten des Assad-Regimes, zerstört worden, bombardiert worden. Und daran zeigt natürlich auch dieses unfassbare Leid der Bevölkerung. Und die Versorgungslage ist ja auch sehr, sehr schwierig.
Was macht der Krieg, also was hat dieser Krieg mit den Menschen im Land dort gemacht? Sie haben ja auch viele alte Kontakte, vielleicht haben Sie auch welche jetzt wieder getroffen. Wie sind die Leute im Vergleich zu früher?
Interessant, man hat manchmal so den Eindruck, dass da sich so ein gewisser Fatalismus breit macht. Und das gilt dann halt vor allem für die ersten Tage nach dem Schutz des Regimes, als wir dort vor Ort waren. Die Euphorie und auch die Erleichterung, die Freude über den Sturz des Regimes war so groß, dass man eigentlich zunächst mal die Vergangenheit so ein bisschen außen vor gelassen hat. Das überwog tatsächlich. Wenn man gefragt hat, wie geht's euch? Dann war immer so, Alhamdulillah, gepriesen sei Gott, wie sie immer sagen. Das Regime ist gestürzt, wir sind befreit, jetzt blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft. Ob das so hoffnungsvoll sein wird, das werden wir erst in den nächsten Monaten, Jahren wohl erleben. Aber die Vergangenheit war gar nicht so sehr präsent, dass man manchmal so direkt danach gefragt hat. Es sei denn, man war dann in den Gefängnissen, wo die Menschen zum ersten Mal so richtig verstanden haben, was wohl mit ihren Liebsten, mit ihren Angehörigen passiert sein muss. Diese Verzweiflung, wenn sie natürlich keine Spuren von ihren Vermissten gefunden haben und sich auf die Suche gemacht haben. Und im Grunde genommen ist die Suche ja hoffnungslos. Da macht sich dann große, große Verzweiflung breit. Aber ja.
Da wo viele Opfer sind, da sind ja leider auch sehr, sehr viele Täter. Haben Sie da gemerkt, dass es ein gewisses Misstrauen gibt, teilweise zwischen den Menschen? Haben Sie da mit jemandem drüber sprechen können, vielleicht mit Hamid auch, mit Ihrem Freund?
Naja, es ist natürlich schon so, das Misstrauen, das zählt ja leider ein bisschen zur DNA der syrischen Gesellschaft seit über 5 Jahrzehnten, seit Bestehen dieses Regimes, weil das ja darauf baute, Angst und Schrecken der Bevölkerung zu verbreiten und natürlich auch vor allen Dingen Misstrauen. Also die verschiedenen Geheimdienste, es gab ja mehrere Geheimdienste, waren omnipräsent in diesem Land. Das habe sogar ich in der Zeit, als ich dort mal gelebt habe, auch immer wieder gespürt. Also nicht so, dass ich Repressalien ausgesetzt war, aber der Geheimdienst war in der Öffentlichkeit präsent. Man hat die Jungs erkannt, meistens, dass sie einfach letztlich einen Revolver in der Hosentasche trugen und das wussten die Menschen. Das Misstrauen in der Gesellschaft war sehr, sehr groß. Und auch das muss ja erstmal jetzt gelernt werden, dass vielleicht dieses Misstrauen auch einem gewissen Vertrauen weichen kann. Das haben wir jetzt in Ansätzen schon gespürt, weil die Menschen plötzlich erzählen, was sie eben über viele Jahrzehnte nicht machen durften. Aber das Misstrauen ist natürlich nach wie vor da. Und niemand, das kennen wir aus der deutschen Geschichte ja auch sehr ähnlich, niemand weiß so wirklich, wer hat denn wen eigentlich verraten? Wer hat als Spitzel gearbeitet? Wer hat an die Geheimdienste, an den Buchapparat oder das weitergetragen? Was dazu geführt hat, dass Leute inhaftiert, gefoltert worden sind, verschwunden sind, wie leider wohl viele, viele Menschen in Syrien, man schätzt genau, etwa 200.000 Syrerinnen und Syrer gelten als vermisst.
Das freie Syrien, ja, so wird das Land ja jetzt überall genannt, also wenn man dorthin fährt. Sie waren ja gerade da, jetzt haben wir so viel über Schreckliches gesprochen, haben Sie auch Schönes erlebt?
Oh ja, eine ganze Menge. Also eigentlich schon, was ich vorhin schon sagte, dass man einfach gesehen hat, dass ja zumindest sich im Alltag augenscheinlich für mich im Vergleich sich gar nicht so viel geändert hat, augenscheinlich. Und überhaupt, ja, dass viel Leben zurückzukehren scheint in die Stadt. Wir haben ja auch mit Menschen gesprochen, auch mit Händlern gesprochen, die gesagt haben, sie haben noch nie den Souk al-Hamidiyya, den großen Bazar, so voll erlebt, weil die Menschen wieder zurückströmen in die Stadt. Ich habe alte Freunde dort getroffen. Ich habe sogar Freunde, deutsch-syrische oder deutsche Freunde, die einen Bezug zu Syrien haben, familiär, so wie Sie auch, habe ich dann in Damaskus getroffen vor Ort. Wir waren zusammen Eis essen bei der berühmten Eisdiele Bagdad. Das waren ganz, ganz tolle Erlebnisse. Ich bin sogar von einigen Syrern angesprochen worden, die zu mir sagten, hey, ich kenne dich doch, du bist doch Lutz, ich kenne dich von Facebook und ich folge dir und habe deine Live-Reportage gesehen. Also ganz, ganz wundervolle Begegnungen, überraschende Begegnungen, die hoffnungsvoll stimmen. Und das ist, was ich ja vorhin auch schon sagte, dass man wirklich bei den Menschen spürt, dass sie diese Hoffnung auf ein neues, freies Syrien haben, auch wenn niemand wirklich jetzt absehen kann, wohin die Reise geht. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber die Zeichen stehen gut. Und woran ich mich auch besonders erinnere, ist an eine Begegnung. Ich war ja an Weihnachten in Syrien. Mhm. Und ich bin auch Heiligabend durch das christliche Viertel gegangen und habe dabei erlebt, wie der wenige Tage zuvor ernannte Gouverneur von Damaskus, Maher Marwan, der ja von der islamistischen HTS ernannt worden ist, wie er an Heiligabend durch das christliche Viertel gegangen ist und hat Hände geschüttelt. Also er hat mit Menschen gesprochen, Christen wie Muslime. Und ich habe beobachtet, wie er mit den Menschen sprach und wie die Menschen sich ganz oft bei ihm für die Befreiung Syriens sich bedankt haben. Christen wie Muslime. Also man merkt schon, dass da so eine gewisse Schamoffensive der HTS gestartet wird. Das muss man kritisch beobachten, kritisch begleiten, aber zumindest kann man das Signal auch mal annehmen. Und das fand ich schon auch bemerkenswert. War ja kein Zufall, dass er an Heiligabend durch das christliche Viertel gegangen ist. Und diese Zuversicht, die habe ich eben dann doch sehr häufig gespürt. Und das stimmt mich auch froh für das neue Syrien.
Also Sie klingen auch zuversichtlich.
Ja.
Wenn man jetzt das neue Regime anguckt, bis jetzt kommen sehr versöhnliche Zeichen, Zeichen einer Öffnung des Landes, die auch Minderheiten mit bedenken soll. Mhm. Es gibt ja oft so die Erzählung, das Assad-Regime habe Minderheiten geschützt. Das ist eigentlich vielfach widerlegt, dass das der Fall ist. Haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Mhm. Auch schon hier in der Sendung mit Christine Hellberg, Nahost-Expertin. Wie viel Skepsis ist da aber trotzdem da auch angebracht?
Natürlich ist Skepsis angebracht. Es ist eine islamistisch dominierte Übergangsregierung, die versucht, sich sehr moderat jetzt zu geben. Sie treffen ja ständig Delegationen aus aller Welt, auch verschiedene Religionsangehörige, Religionsführer, Militärführer. Und sie versuchen, alle mit einzubinden, ob das dann von Dauer sein wird. Das bleibt abzuwarten. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht seriös beantworten. Ich habe dennoch große Hoffnung, einfach deswegen, weil das ziehe ich aus den vielen Gesprächen mit Syrerinnen und Syrern, aber auch mit Syrern hier in Deutschland, mit denen ich ja auch viel in Kontakt bin, dass einfach dadurch, dass die Syrerinnen und Syrer über 4 Jahrzehnte Unterdrückung erlebt haben mit dieser brutalen Diktatur, mit dem fast 14 Jahre während dem Krieg, sie jetzt zum ersten Mal spüren, erleben, fühlen, was es bedeutet, sich frei fühlen zu können, sich frei äußern zu können. Ich habe auch eine Demonstration erlebt in Damaskus, wo Menschen sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingesetzt haben, sich für Säkularismus stark gemacht haben, etwas, was vorher undenkbar war. Mhm. Und diese Freiheit, davon bin ich überzeugt, werden sich die Syrerinnen und Syrer nicht mehr nehmen lassen. Selbst wenn die islamistische Übergangsregierung, die, so heißt es ja, in 3 bis 4 Jahren Wahlen anstrebt, eine neue Verfassung ausarbeiten wird, unter Einbeziehung hoffentlich aller verschiedenen Gruppierungen in Syrien, sollten die sich wieder extremistisch zeigen, dann werden, nach der Erfahrung, die die Syrer jetzt gemacht haben im Laufe dieses Krieges, werden sie sich wieder zur Wehr setzen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ob das dann trotzdem ein guter Weg wird, das weiß ich nicht. Aber ich bin sehr hoffnungsvoll.
Eine Frage kommt von SWR1-Hörer Klaus Meyer aus Achern. Der möchte gerne wissen, werden die Untermänner, also er meint wahrscheinlich die Täter des Assad-Regimes, die für Verbrechen verantwortlich sind, denn zur Rechenschaft gezogen?
Das wäre zu hoffen. Das
können
wäre
jetzt auch, hier schwer beantworten.
Das Frage. Ist es, ja eben. Es ist also sehr, sehr, also das wäre zu hoffen, weil das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element sein wird für das neue Syrien, diese Aufarbeitung dieser Verbrechen, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ob man dieser Männer handhabt, das wird man noch sehen, weil man das zum Teil gar nicht weiß, wo die sind. Viele sind ja auch geflohen. Ob man die wirklich inhaftieren wird und auch juristisch belangen, das bleibt abzuwarten. Es wäre gut, ja, wenn das so wäre.
Es wäre dem Land zu wünschen, damit es Frieden finden kann. Sie haben viel Kontakt zu Syrerinnen und Syrer. Letzte Frage an der Stelle. Glauben Sie, dass es viele in Deutschland geben wird, die jetzt hier sind? Es sind ja fast 1 Million Syrerinnen und Syrer hier, die auch nach Syrien zurückgehen werden?
Das ist ein guter und wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass mir manchmal in der Diskussion auch zu kurz kommt, nämlich bei der Frage, wie wird Syrien zukünftig gestaltet werden können, ist das ja ganz entscheidend, dass sehr viele Syrerinnen und Syrer in den letzten Jahren im Ausland gelebt haben, sich etwas Neues aufgebaut haben. Sie haben erlebt, was es bedeutet, in einer freien Gesellschaft zu leben. Und mit diesen Eindrücken, mit diesen Erfahrungen wollen ja auch sehr viele Syrerinnen und Syrer zurückkehren. Oder, das ist, weiß ich, aus Gesprächen von Syrern hier in Deutschland, die zumindest beim Aufbau helfen wollen, die vielleicht gar nicht unbedingt zurückkehren wollen nach Syrien, weil sie sagen, ich habe mir doch hier eine neue Heimat aufgebaut, warum soll ich dann eigentlich zurückkehren? Ein guter syrischer Freund hat mir zu mir gesagt, was soll ich in Syrien, da kann ich mich doch gar nicht mehr integrieren. Und hat das so augenzwinkernd gesagt, weil er sagt, Deutschland ist mittlerweile meine neue Heimat. Aber viele Syrerinnen und Syrer wollen sich beteiligen. Und das ist auch etwas, worin ich große Hoffnung setze für das neue Syrien.
Und das ist Ihr Schlusswort, wann fahren Sie das nächste Mal hin?
Im Mai, für mehrere Wochen.
Dann bin ich gespannt, was Sie erzählen. Vielen Dank, Lutz Jäckel, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.